Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Gestern Vormittag hat eine Meldung der katholischen Nachrichtenagentur KNA aufhorchen lassen. Überschrift: Kardinal Wölki bittet in Christmette um Verzeihung. Weiter heißt es, der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki habe sich in einem persönlichen Wort zum Verhalten des Erzbistums bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen geäußert. Zitat: Zu den Sorgen, die Sie alle durch Corona ohnehin schon haben, habe ich leider noch eine Bürde hinzugefügt. Und weiter:
Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und Sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten, für all das bitte ich Sie um Verzeihung.
Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, Heiligabend in der Christmette im Kölner Dom. Darüber möchte ich jetzt mit Christiane Florin sprechen, aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, wie eine Entschuldigung hört sich jetzt diese Aussage nicht unbedingt an.
Ja, er beginnt vielversprechend. Er sagt ja zunächst, die Bürde, die ich hinzugefügt habe. Und dieses Ich lässt tatsächlich aufhorchen, weil es so ungewöhnlich ist. Er hätte dann zum Beispiel sagen können, ich habe ein Versprechen abgegeben, nämlich das bei der Münchner Kanzlei Westphal in Auftrag gegebene Gutachten 2020 zu veröffentlichen. Dieses Versprechen habe ich nicht gehalten. Dafür bitte ich um Verzeihung. Er hätte auch sagen können, ich habe den Betroffenenbeirat, also die Opfer sexualisierter Gewalt des Erzbistums, überrumpelt, damit der Betroffenenbeirat der Nichtveröffentlichung des Gutachtens zustimmt. Auch das hat er nicht gesagt, sondern es folgt ein grammatisch schwer zu überschauender Satz. Wir haben den gerade gehört, sozusagen verbaler Weihrauch, aus dem dann aber am Ende hervorgeht, dass die Bürde nicht in seinem Verhalten besteht, im Verhalten des Erzbischofs, sondern in der Kritik, die er, das Erzbistum, die Priester, die pastoralen Mitarbeiter, die zählt er ja dann alle auf, dass in der Kritik, die die ertragen mussten. Und das ist ja weder theologisch noch logisch möglich, sich als Objekt der Kritik für die Kritik zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten. Also die Überschrift bittet um Verzeihung, lässt Selbstkritik erwarten. Tatsächlich folgt aber dann das Gegenteil.
Für wen bittet er dann also um Verzeihung?
Ja, im Grunde für diejenigen, die Kritik an seinem Umgang mit dem Gutachten, mit dem bisher unveröffentlichten Gutachten geübt haben. Also das sind die Betroffenen, die ja schon sehr lange kämpfen darum, gehört zu werden, das sind natürlich auch die Journalistinnen und Journalisten, die diesen Umgang kritisiert haben. Und dafür kann er ja logisch nicht um Verzeihung bitten. Man kann ja nur um das für Verzeihung bitten, was man selber getan hat. Und Kritik an sich selbst hat er ja nicht geübt.
Also bittet er fast indirekt um Mitleid?
Ja, wenn er, also das ist ja so eine Erklärung, wie Sie die ganz oft von kirchlichen Würdenträgern finden, die so etwas blufft, ja, die mit vielen Worten wenig sagt. Er sagt ja nicht, ich werde von den Medien verfolgt, da findet eine Hetzjagd auf mich statt, aber er insinuiert es etwas. Ja, ihm wird etwas aufgebürdet.
Warum hat denn Kardinal Wölki ausgerechnet die Christmette im Kölner Dom gewählt, um sich auf diese Missbrauchsthematik einzulassen?
Im Katholizismus ist immer Symbolik wichtig. Er hat einen effektvollen Rahmen gewählt, er hat die Liturgie durchbrochen, er hat ja nicht die Predigt genutzt, sondern er hat kurz vor dem Ende der Christmette diese persönliche Erklärung abgegeben. Ein solches Statement ist da eigentlich nicht vorgesehen. Er selber steht oben am Altar als Zelebrant ja auch. Er hat als Einziger ein Mikrofon. Niemand kann ihm hörbar widersprechen. Er hat meiner Ansicht nach durchaus die Christmette, die Liturgie instrumentalisiert, um zu sagen, ich, der Erzbischof von Köln, bin im Recht.
Spielt es ihm da auch in die Karten, dass der Kölner Dom natürlich Corona-bedingt fast leer war?
Ja, ich habe mir das dann auch angeschaut, also um auch mal das Bild zu sehen, nicht nur um den Ton zu hören. Das ist natürlich wegen Corona, dass da nur die kleine Herde sitzt, aber auch das hat eine symbolische Bedeutung. Dort sitzen die Treuesten der Treuen und ich fand es auch bemerkenswert, dass während dieser Erklärung niemand aufgestanden ist und durch Weggehen wenigstens protestiert hat.
Kommen wir mal zum Auslöser dieser ganzen Äußerung. Wölki wird ja dafür kritisiert, dass er ein von ihm selbst beauftragtes Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum unter Verschluss hält. Sie haben es angedeutet, Sie haben es angesprochen, angeblich wegen methodischer Mängel. Ist das der wahre Grund?
Also interessanterweise haben die Gründe ja gewechselt. Als die Pressekonferenz, auf der das Gutachten präsentiert werden sollte, im März 2020 abgesagt wurde, da hieß es wegen äußerungsrechtlicher Bedenken. Das ließ darauf schließen, dass gegen dieses Gutachten ja Klagen von darin genannten und kritisierten Verantwortlichen zu erwarten waren. Dass die eben sagen, wenn mir da etwas vorgeworfen wird, mit dem ich nicht einverstanden bin, dass es mir vorgeworfen wird, dann werde ich gegen dieses Gutachten vorgehen. Das waren also diese äußerungsrechtlichen Gründe. Als das Gutachten dann definitiv abgesagt wurde, also die Veröffentlichung definitiv Ende Oktober abgesagt wurde, da wurden plötzlich diese methodischen Mängel aus dem Hut gezaubert. Untermauert wurden diese angeblichen methodischen Mängel durch ein weiteres Gutachten, also durch ein gutachtendes Gutachten. Man muss also sehr gut aufpassen, dass man den Überblick vor lauter Gutachterei behält. Und ja, himmlische Heerscharen von Juristen wachen nun darüber, dass niemand behauptet, dass das neue Gutachten, das im März erscheint, das jetzt von einer anderen Anwaltskanzlei erstellt wird, da wird also jetzt überwacht, dass niemand behauptet, das sei ein Gefälligkeitsgutachten. Ich würde ja sogar
könnte
sagen,
das denn sein, dass
die Weihnachtsbotschaft lautet, ja, wenn ich das jetzt behaupte, ich kenne das gut, das neue Gutachten ja nicht. Niemand kennt das ja, das ist ja offenbar noch nicht fertig, das, was im März erscheint. Aber ich finde es schon bemerkenswert, welche Zahl an Juristen da jetzt bemüht wird, nur um davon abzulenken, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Erzbischof das Versprechen, das Münchner Gutachten zu veröffentlichen, bisher nicht eingehalten hat.
Hat Wölki überhaupt noch Rückhalt, sei es jetzt bei den Gläubigen, aber auch bei seinen quasi Vorgesetzten, sprich in Rom, oder dringt da gar nichts nach außen?
Ja, es gibt ja eine wirklich treue Herde, die sagt, alles, was ein katholischer Würdenträger sagt, ist per se richtig. Diese Herde wird meiner Wahrnehmung nach kleiner. Also es sind jetzt schon einige, die sagen, ich habe dem Kardinal bisher immer Rückhalt gegeben, aber jetzt ist auch für mich so ein Punkt erreicht, da kann ich das nicht mehr. Es gibt offene Kritik von Gläubigen, von Pfarrgemeinderäten zum Beispiel, also von den Gremien, in denen die Laien sich organisieren. Es gibt auch offene Kritik von Priestern. Ich glaube schon, dass der Rückhalt unter den Gläubigen schwindet. Aber ja, Wölki hat sich nach Rom gewandt, damit der Papst über ihn entscheidet. Und er tut so, als sei das eine rein kirchenrechtliche Frage. Es ist aber eine moralische Frage. Der kürzlich verstorbene Moraltheologe Eberhard Schockenhoff hat ein Buch geschrieben, Wie gewiss ist das Gewissen? Und er schreibt darin, dass man Gewissen nicht delegieren kann. Und ich würde das jetzt so sehen, dass ein Erzbischof hier den Papst anruft, dass der Heilige Sohn, so sehen die sich ja, sich an den Heiligen Vater wendet und damit sein Gewissen outsourced.